Lieber himmlischer Vater, Jesus Christus, wir danken dir, dass wir jetzt hier in diesem geschützten Rahmen sein dürfen und etwas von deinem Wort erleben dürfen, dass du uns Fantasie und etwas Wunderbares in die Stimme hineingelegt hast, dass wir merken und dass wir etwas vor unseren Augen gemalt sehen, was du zu sagen hast durch Menschen, durch Geschichten, durch das, was du in unserem Herzen bewegen willst. Lass uns das erkennen, was du uns auch zu sagen hast, und es ist wunderbar, Herr, dass du uns solche Entspannung gibst. Wir preisen dich und bitten dich für Herrn Zürnieden, dass er gesegnet ist, dass er auch das, genau das rüberbringt, was du ihm gesagt hast, was du ihm an Gaben gegeben hast. Wir danken dir, Herr. Amen.
Die erste Geschichte ist etwas länger heute und dann nachher noch ein paar Geschichten, die etwas so die Länge haben wie gestern Abend. Aufwachen ist wie Auftauen, ging es dem alten Herrn Frohnstädter durch den Kopf. Das Ich war nicht da. Auf einmal kommt es an die Oberfläche und stellt fest, ich bin's. Ich existiere. Fast wie geboren werden ist es, aber nur fast, denn bei der Geburt dauert es länger, bis man registriert, dass man da ist. Meine Geburt ist heute genau 85 Jahre her. Danke, mein Gott, dachte Karl-Heinz Frohnstädter und war sich kaum darüber klar, dass das ein Gebet war. Danke für 85 Jahre voller Sorgen und Hoffnungen, voller Trauer und Glück, voller Einengungen und Befreiungen, voller Krankheiten und Gesundungsprozesse, voller Enttäuschungen und Zufriedenheit. Danke für ein reich gefülltes Leben. Nebenan hörte er Geräusche, Geschirr klapperte. Wahrscheinlich deckte Hanna, die ältere Tochter, einen festlichen Frühstückstisch. So etwas machte sie immer sehr schön. Eigentlich war Hanna ein leiser Mensch. Dass sie sich wenig Mühe gab, das Klappern zu vermeiden, mochte daran liegen, dass sie die Schwerhörigkeit ihres Vaters schlimmer einschätzte, als sie war. Oder wollte sie ihn wecken, weil die Familie ungeduldig wartete, dass sie ihm gratulieren konnte? Ein Flüstern war nämlich nun zu hören und leises Zupfen einer Gitarre. Wahrscheinlich war Lydia gekommen mit ihrem 6-jährigen Enkel Alexander, um zu gratulieren. Der Ehemann sowie Sohn und Schwiegertochter waren sicher an der Arbeit, wie auch Hannas Kinder. Nur Hannas Enkel würden vermutlich da sein, das Baby und die 5-jährige Tanja. »Ich lass mich aber nicht unter Druck setzen«, dachte Karl-Heinz Frohnstädter, dabei mochte auch mitgespielt haben, ohne dass es ihm bewusst war, dass er wieder diesen schwachen Stich in der Brust spürte. Nicht weiter schlimm, redete er sich ein, denn wenn er sich langsam bewegte, verließ ihn der Schmerz meistens bald wieder. Langsam stand er auf und machte sich fertig. Zufällig, sorgfältig, denn er hasste es, wenn alte Leute ihr Äußeres vernachlässigten. Kämmen musste er sich nicht, da war nichts mehr zu kämmen. Während er sich rasierte, stellte er sich schmunzelnd vor, wie die Kinder unruhig von einem Bein aufs andere traten und darauf warteten, dass ihr Uropa endlich aus seinem Zimmer kam, sollten sie nur Geduld lernen. Dann war es soweit. Kaum öffnete er die Tür, erklang ein Gitarrenakkord und aus den Kehlen von 2 Frauen und 2 Kindern erklang viel Glück und viel Segen auf all deinen Wegen. Allgemeine Umarmungen, Gratulationen und Glückwünsche, dann setzten sich alle an den Tisch, das Baby im Wagen daneben. Aber ehe es mit dem Essen losging, gratulierten die beiden Enkel mit einem Flötenstück, das Lydia mit der Gitarre begleitete. Hänschen Klein war zwar nicht der Inbegriff hoher Musikkultur, es mischte sich auch einige falsche Töne darunter, aber Karl-Heinz Frohnstädter war gerührt und rühmte mit vielen Worten die Fortschritte im musikalischen Können seiner Urenkel. »Eine Kerze nur?« fragte Uropa mit gespielter Enttäuschung in der Stimme. »Keine 85?« Alexander fand das lustig. »Aber die hätten doch gar nicht alle Platz auf dem Tisch, Uropa.« Als alle ihr Brot und ihr Müsli vor sich hatten, stand Lydia auf, klopfte mit dem Messer an ihre Tasse wie bei einer großen Versammlung und sagte, »So und nun die Geburtstagsüberraschung.« »Sie ist wirklich laut, meine jüngere Tochter«, dachte Herr Frohnstädter, »und immer voller Ideen und Tatendrang. Das muss sie von meiner lieben Luise haben, die nun schon seit 6 Jahren tot ist. Von mir hat eher Hanna das ruhige Wesen.« »Lieber Papa«, sagte Lydia, »wir haben uns lange überlegt, womit wir dir mal eine besondere Freude machen können. Etwas wirklich Ungewöhnliches sollte es sein zu deinem besonderen Geburtstag, eine Überraschung.« Wir, dachte Karl-Heinz, ihr Vater, vermutlich wirst du es alleine gewesen sein, wenn es unbedingt etwas Originelles sein sollte. Da fiel uns ein, dass du immer mal gern mit einem Ballon fliegen wolltest. Ich habe mich erkundigt, wie das geht, aber Hannah meinte, du hättest den Wunsch inzwischen aufgegeben. Es heißt auch, dass die Landung manchmal etwas ruppig sein kann und das wäre für dich dann sicher nicht so gut. Also haben wir den Plan verworfen. Na Gott sei Dank, dachte ihr Vater. Dann erinnerten wir uns, dass du immer gerne mal auf einem historischen Schiff fahren wolltest, weil du so an Geschichte interessiert bist. Dem Nachbau einer Hansekogge oder eines Wikingerbootes, aber das erwies sich als schwierig und wir mussten auch diesen Plan aufgeben. Was für ein Glück, dachte das Geburtstagskind. So haben wir schließlich einen Ersatz gefunden, eine Fahrt mit einer historischen Postkutsche. Na, was sagst du nun? Hanna fährt dich nachher nach Grafenhain, von da aus fährt zweimal die Woche, im Sommer jedenfalls, eine echte alte Postkutsche bis nach Lauterbach. Um 9 fährt sie ab, die Fahrt dauert etwa 2 Stunden. In Lauterbach haben wir ein Restaurant, einen kleinen Saal gemietet, wo wir dann deinen Geburtstag mit einem guten Essen feiern werden. Typisch Lydia, dachte Karl-Heinz. Aber eine gute Idee, mit einer Kutsche bin ich noch nie gefahren. Jedenfalls ist mir diese Art der Beförderung lieber als die auf dem Wasser oder durch die Luft. Hoffentlich macht sich mein Herz nicht noch stärker bemerkbar, denn nachdem Sie das so liebevoll vorbereitet haben, kann ich unmöglich sagen, ich würde wegen gesundheitlicher Probleme lieber zu Hause bleiben. Da freue ich mich sehr. Ich danke euch. Leider zeigte sich bei der Planung, dass bei der Kutsche, die heute fährt, schon einige Plätze von Touristen vorgebucht waren. Nur ein Platz neben deinem war noch frei. Ich habe ausgemacht, dass Alexander und Tanja mitfahren können. Sie quetschen sich zusammen auf den einen Platz. Wir anderen fahren mit dem Auto nach Lauterbach und nehmen dich bzw. euch dann in Empfang. Einige von deinen Freunden und Bekannten werden auch da sein. Wer das ist, wird nicht verraten. Die Kinder sind dann mit der Schule fertig und die anderen Familienangehörigen, die können sich zum Teil frei nehmen. Und wer alles kommt, das soll eine Überraschung sein. Auch das ist typisch Lydia, dachte Frohnstetter. Hanna hätte die Gästeliste mit mir abgestimmt. Na gut, lasse ich mich überraschen. Ich danke euch sehr. Aber so etwas Aufwendiges wäre doch nicht nötig gewesen für so einen alten Mann. Für den gerade, antwortete Lydia und Hanna legte die Hand auf seinen Arm und lächelte ihn an. Es war etwa 9:20, als sie sich in Hannas Auto dem Ort Grafenhain näherten. Da hörten sie von hinten eine Polizeisirene näher kommen. 2 Wagen mit blinkendem Blaulicht überholten sie. Vor ihnen lag ein gerades Straßenstück, sodass sie sehen konnten, wie die Polizeiautos bremsten und sich quer auf die Gegenfahrbahn stellten. Bewaffnete Polizisten stiegen aus. Hanna fuhr langsam auf dem verengten Straßenstück vorbei, unsicher, ob sie das durfte, aber ein Polizist drängte sie winkend zur Eile. Als Karl-Heinz und die Urenkel, die hinten saßen, sich umwandten, konnten sie sehen, wie ein Auto angehalten wurde, das aus dem Ort herauskam. »Was ist denn da los?«, fragte Alexander. »Die suchen sich hier jemanden«, vermutete seine Großtante Hanna. »Ein Verbrecher?« »Keine Ahnung. Hast du was verbrochen, Alexander?« »Ich doch nicht. Na, dann kann uns ja nichts passieren.« Nach wenigen Minuten kamen sie zur Poststation, wie ein mit alten Buchstaben bemaltes Schild an einem Fachwerkhaus verriet. Die Kutsche stand bereit, es war ein offenes Gefährt. Vielleicht hatte man das Dach abgebaut, damit die Touristen die Aussicht genießen konnten. Bei Regen fuhr man sowieso nicht. Der Kutscher war gerade dabei, das 2. Pferd anzuschirren. Leute standen herum, wahrscheinlich die Fahrgäste. Nachdem Hanna die 3 abgesetzt hatte und wieder davongefahren war, näherten sich die Kinder vorsichtig den Pferden. Ein Mann, etwa 30 oder etwas jünger, kurzes Haar, Sonnenbrille, trat auf Herrn Frohnstetter zu. Er trug Jeans und ein buntes Hemd und hatte eine Jutetasche mit dem Werbeaufdruck einer Apotheke in der Hand. »Guten Morgen, entschuldigen Sie, fahren Sie mit der Kutsche?« »Ja, ich habe es vor.« »Ich habe eine Bitte, die Sie vielleicht etwas merkwürdig finden. Könnten Sie mir Ihren Platz überlassen? Die Plätze waren schon alle gebucht. Ich würde Ihnen das Doppelte bezahlen. Oder sagen Sie mir den Preis. 200 Euro?« »Sie wollen mir 200 Euro geben, um mitfahren zu können? Da muss es Ihnen aber sehr wichtig sein.« »Ist es auch.« Frohnstetter schüttelte den Kopf. »Tut mir leid, aber das geht nicht. Ich muss meine beiden Urenkel begleiten. Außerdem habe ich die Fahrt geschenkt bekommen. Dein Geschenk sollte man ja nicht weitergeben, nicht wahr?« Na gut, ich frage mal bei den anderen. Herr Frohnstetter sah verwundert hinter dem Mann her, der nun eine junge Frau ansprach. Die beiden diskutierten eine Weile. Schließlich beobachtete er, wie die Frau nickte und sich von dem anderen 6 50-Euro-Scheine auf die Hand zählen ließ, die der Mann aus seinem Jutebeutel nahm. Die Frau ging grinsend davon. Anscheinend hatte sie dem anderen noch 100 Euro mehr abgehandelt. »Darf ich bitten, einzusteigen?« rief der Kutscher, der eine bunte Uniform mit goldglänzenden Knöpfen anhatte. Er dirigierte die Fahrgäste gleich an ihre Plätze. Auf der hinteren Bank, mit Blick nach vorn, saß Frohnstetter nun in der Mitte. Rechts von ihm der junge Mann, der 300 Euro für die Fahrt bezahlt hatte, und links zwängten sich seine beiden Urenkel auf den Platz, der für einen Erwachsenen gedacht war. Ihnen gegenüber machte sich ein Ehepaar bequem, um die Mitte 40 mit ihrer etwa 17-jährigen Tochter. Ihr Sohn sollte und wollte auch vorn neben dem Kutscher auf dem Bock sitzen. Die Peitsche knallte, vermutlich wäre das nicht nötig gewesen, um die Pferde anzutreiben, aber es wirkte dramatischer als ein Zungenschnalzen und die Kutsche rollte an. Sie fuhren nicht auf der Hauptstraße, sondern auf einem Wiesenweg aus dem Ort heraus auf den Waldrand zu. Eine merkwürdig melancholische Stimmung ergriff den alten Mann. Während seine Urenkel nur staunten und glücklich waren, ging ihm der Gedanke durch den Kopf, vielleicht ist meine Urgroßmutter mit dieser Kutsche gefahren. Sie wohnte in Grafenhain. Vielleicht saß sie auf diesem Platz, auf dem ich jetzt sitze. Sehr wahrscheinlich ist das allerdings nicht, denn sie war Bäuerin und hatte sicher weder das Geld noch bestand die Notwendigkeit, nach Lauterbach zu reisen. Karl-Heinz Frohnstetters Gedanken hoben sich von seiner augenblicklichen Situation ab, als schwebten sie sozusagen über der Geschichte. Eine Generation folgt der anderen. Und so war jene, die damals hier rechts und links die Felder bestellt hatten und vielleicht auch mit dieser Kutsche gefahren waren, inzwischen diese Welt verlassen hatten, so würde er, Karl-Heinz Frohnstetter, auch bald nicht mehr hier sein. Die dritte Generation nach ihm, an die er den Staffelstab des Lebens weitergegeben hatte, saß nun schon neben ihm. Der Gedanke beunruhigte den alten Mann merkwürdigerweise gar nicht. Im Gegenteil, es lag etwas Tröstliches darin, dass dies alles so geordnet war. Denn er fand, er war mit seinen 85 Jahren und allem, was darin gelegen hatte, wie hieß das Wort, das in dem Zusammenhang in der Bibel genannt wurde, lebenssatt. Ja, das war er. Nicht, dass er das Leben satt hatte, aber er war lebenssatt. Und über das hinaus, was von den lebenssatten Alten im Alten Testament berichtet wurde, hatte er ja noch die Erwartung des ewigen Lebens in der Gemeinschaft mit Gott, mit dem auferstandenen Christus. Verehrte Fahrgäste, die Stimme des Kutschers riss ihn aus seinen Gedanken, er hatte sich umgedreht, um besser verstanden zu werden, und erklärte, Sie sitzen in einer echten Kutsche aus dem späten 18. Jahrhundert, die nur aus Sicherheitsgründen hier und da etwas repariert und leicht umgebaut wurde. Wir benutzen für unsere Fahrt die alte Straße, die durch den Wald nach Lauterbach führt. Die Autostraße, über die heute der Verkehr rollt, die ist erst später gebaut worden. Heute ist die alte Handelsstraße kaum noch zu erkennen. Nur Eingeweihte wissen, wo sie verläuft. Aber keine Angst, ich kenne mich aus, wir werden uns schon nicht verirren. Allgemeines Schmunzeln. Der Mann gegenüber sagte lachend, wir haben volles Vertrauen zu Ihnen. Anfang des 19. Jahrhunderts fuhr hier täglich die Postkutsche. Das geriet dann in Vergessenheit durch Bahn und Autos. Erst vor 10 Jahren hatte das Tourismusbüro die Idee, diese Fahrten für die Feriengäste wieder aufzunehmen, zweimal die Woche im Sommer. Gerade auch, weil es so eine schöne Landschaft ist, eine stille Landschaft, durch die wir hier fahren. Ich wünsche Ihnen also jedenfalls viel Spaß. Sie fuhren nun durch ein idyllisches Seitental mit Äckern und Weiden auf beiden Seiten. Da es eben war, trieb der Kutscher die Pferde zu leichtem Trab an. Der Herr gegenüber fing plötzlich an zu singen und seine Frau fiel gleich ein. Hoch auf dem gelben Wagen sitze ich beim Schwager vorn, vorwärts die Rosse traben, lustig schmettert das Horn, la 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 la. Schade, sagte der Herr, nachdem sie die Melodie ohne Text zu Ende gebracht hatten, man kennt nur immer den Anfang. Frohnstetter half ihm. Felder, Wiesen und Auen, leuchtendes Ährengold, ich möchte ja so gerne noch schauen, aber der Wagen, der rollt, ergänzten die beiden singend. Danke für die Hilfe, lächelte der Sänger. Rauch ist mein Name. Meine Frau, unsere Tochter, unser Sohn, er zeigte der Reihe nach auf die drei, was aber eigentlich nicht nötig gewesen wäre. Ich heiße Frohnstetter und das sind meine Urenkel hier untereinander, Großcousins Alexander und Tanja. Angenehm, macht Spaß, nicht wahr? Fragte er die Kinder, die nickten. Und Sie? Fragte Herr Rauch, den letzten in der Reihe. Ich? Meier. Karl-Heinz Frohnstetter hatte den Eindruck, der Mann habe sich den Namen gerade erst ausgedacht, denn wer muss schon überlegen, wenn er gefragt wird, wie er heißt? Ich singe gern, plauderte Herr Rauch, meine Frau ebenso, wir sind aktiv bei uns im Gesangverein. Ah, können Sie auch die anderen Strophen? Der Alte hatte nicht richtig zugehört, weil gerade wieder so ein Stich durch seine Brust ging, aber der Schmerz klang schon wieder ab. Entschuldigen Sie, was sagten Sie? Ob Sie auch die anderen Strophen kennen von Hoch auf dem gelben Wagen? Ja, lassen Sie mich überlegen. Postillion in der Schenke, füttert die Rosse im Flug, schäumendes Gerstengetränke, irgendwas mit Krug wahrscheinlich. Ja, ja, aber wie es weitergeht, fällt mir im Moment nicht ein. Na, dann singen wir es bis dahin. Und er schmetterte los und seine Frau fiel ein. Den Rest der Strophe füllten sie mit La 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 auf. Nur die letzte Zeile war klar, aber der Wagen, der rollt. Die Tochter schien das albern zu finden und sich für ihre Eltern zu schämen. Sie wandte sich demonstrativ zur Seite und betrachtete die Kühe auf der Weide neben der Straße, die der Kutsche nachglotzten und sich dann wieder ihrem Gras zuwandten. Alexander fragte, woher kennst du das Lied, o Opa? Och, das haben wir früher oft gesungen. Der Kutscher drehte sich um und rief ihnen zu, mindestens jede dritte Gruppe, die mit mir fährt, singt das. Ich glaube, der zweite Teil von dem Vers, den Sie eben gesungen haben, der war der mit dem Gesicht hinter der Fensterscheibe. Ja, ja, die beiden Herrschaften gegenüber wussten nun selbst weiter. Hinter den Fensterscheiben lacht ein Gesicht so hold. Ich möchte so gerne noch bleiben, aber der Wagen, der rollt. Während das Ehepaar den Text erst sprechend rekapitulierte und dann sang, ging Karl-Heinz Bilder durch den Kopf. Ein hübsches Mädchengesicht tauchte auf, das von seiner jungen Luise. Auch andere hübsche Mädchengesichter sind auf einmal wieder da, bei denen er auch gerne geblieben wäre, aber das wäre dann wohl nicht gut gewesen. So ist der Wagen seines Lebens immer weiter gerollt, nun 85 Jahre lang. Flöten höre ich und Geigen, ergänzte Frohnstetter, lustiges Bassgebrumm, junges Volk im Reigen tanzt um die Linde herum, wirbelt wie Blätter im Winde, jaust und lacht und tollt. Ich blieb so gern bei der Linde, aber der Wagen, der rollt. Während die anderen sangen, dachte er, heute tanzt niemand mehr um einen Baum, schon gar nicht im Reigen. Und lustiges Bassgebrumm wird abgelöst durch rhythmisches Wummern aus dem Lautsprecher. Ja, die Gesichter hinter den Scheiben und das schäumende Gerstengetränk nahmen einen Platz in seinem Leben ein, aber auch so vieles andere. Nicht nur das Singen und Spielen und Lachen, auch die Tränen. Nicht nur das Küssen, auch das Streiten. Aber auch aus der Perspektive, aus der er jetzt auf sein Leben zurückblickte, verschwamm das alles. Gewissermaßen von weit oben betrachtet oder wie durch ein Weitwinkelobjektiv sah der Weg, den sein Lebenswagen gerollt war, ausgeglichen aus. Hochzeiten waren keine gipfelstürmenden Ereignisse mehr, Tiefpunkte verbreiteten keinen Schrecken mehr, Streitereien waren versöhnt, Glücksmomente dankbar registriert. Alles war im Gedächtnis abgespeichert, aber irgendwo hinten, schon vom Staub vieler Jahre bedeckt. Und es ist eigentlich auch genug an Erlebnissen, dachte der alte Mann, es ist nicht viel, was noch fehlen könnte. Kein Ballonflug und keine Seefahrt auf einer Kogge und eine Kutschfahrt fehlt nun auch nicht mehr. Er wunderte sich, dass er so merkwürdig zufrieden war beim Blick auf seine eigene Geschichte. War dieser Blick von oben der Blick Gottes auf sein Leben, fragte er sich. Vielleicht, das kann der Mensch wohl nicht sicher wissen. Aber Karl-Heinz Frohnstetter wagte zu vermuten, dass es ein Geschenk Gottes war, wenn er empfand, lebenssatt zu sein. Der hölzerne Sitz mit abgewetztem Leder bespannt war für einen alten Mann nicht besonders bequem, zumal die Kutsche stellenweise über Reste alter Pflastersteine rollte. Er versuchte, sich etwas anders hinzusetzen. Der Mann, der sich Meier genannt hatte, dem war seine Jutetasche, die er meistens fest auf dem Schoß gehalten hatte, nun doch etwas zur Seite gerutscht. Als Frohnstetter sie berührte, wunderte er sich über etwas Hartes darin. Es dauerte eine Weile, bis ihm ins Bewusstsein drang, was er da fühlte. Das musste eine Pistole sein. Ihm schoss das Blut in den Kopf, während er mit der rechten Hand vorsichtig durch das Tuch hindurch den Gegenstand abtastete. Wirklich, ein Lauf, ein Griff, der Bügel, der den Abzug schützt. Er blickte vorsichtig zu seinem Nachbarn, aber der sah nur nach rechts in die Landschaft und hatte nicht mitbekommen, was er entdeckt hatte. Auf einmal sah Karl-Heinz Frohnstedt das sonnenklar. Das musste ein Verbrecher sein, ein Bankräuber vielleicht, der gerade einen Überfall hinter sich hatte. Darum die Polizeisperre auf der Straße. Sie suchten ihn. Ringfahndung heißt das wohl. Der Kerl hatte es gesehen oder auch nur geahnt und einen Weg gesucht, aus Grafenhain und dem abgesperrten Bezirk herauszukommen. Und da stieß er auf die Kutsche. Er wusste vermutlich, dass sie auf der alten Straße durch den Wald fährt, wo die Polizei wohl nicht kontrolliert. Darum wollte er unbedingt mit. Darum hat er 300 Euro, wahrscheinlich von der Beute, gezahlt für einen Platz in der Kutsche. Der Alte spürte wieder den Stich in der Brust, diesmal mehr ein schmerzhaftes Ziehen. Ruhig bleiben, redete er sich selbst gut zu. Nicht panisch werden, sondern ruhig überlegen, was zu tun ist. Herr Vorstädter, Frohnstädter, Entschuldigung. Ich fragte, ob Sie auch die letzte Strophe kennen. Ach so, natürlich. Da geht es doch um, er schielte nach rechts, um den Tod. Zitzt einmal ein Gerippe, dort bei dem Schwager vorn, schwingt statt der Peitsche die Hippe, Stundenglas statt dem Horn. Sag ich Ade nun, ihr Lieben, die ihr nicht mitfahren wollt, ich wäre so gerne geblieben, aber der Wagen, der rollt. Genau so geht es, dass ich das alles wissen. Komm, Erna, sing mit. Und sie sangen, die beiden, die Tochter holte dabei einen Lippenstift und einen Taschenspiegel hervor und verschönerte sich. Der Sohn schien von allem nichts mitzubekommen. »Was ist denn ein Gerippe?«, fragte Alexander. »So eins, wie beim Doktor steht«, sein Uropa erklärte. »Ja, man hat sich früher den Tod als ein Gerippe vorgestellt.« »Ah ja, weil ja die Menschen so Knochen werden, wenn sie lange tot sind.« »Ja, richtig. Und das Lied sagt, wenn das Leben wie eine Kutschfahrt ist und ein Gerippe auf dem Kutschbock sitzt, ist das wie, wenn uns der Tod holt.« Jeder würde wohl gerne noch bleiben, also am Leben bleiben. Aber der Wagen rollt eben weiter. Das Ende ist nicht aufzuhalten. Aber das hat ja bei dir noch viel Zeit, Alexander. Habe ich geschnallt, weil ich ja noch ein Kind bin. Aber du bist schon alt. Das stimmt, 85 Jahre. Bei mir ist der Weg sehr viel kürzer, den der Wagen noch rollt. Ich will nicht, dass du stirbst, Opa. Ja, darüber entscheidet Gott, mein Junge. Frohnstädter lächelte seinen Urenkel an. Tanja mischte sich in das Gespräch ein. Uropa, was ist denn das Ding, was das Gerippe da statt einer Peitsche? Ach, eine Hippe. Ja, das ist ein anderes Wort für eine Sense, mit der man früher Getreide oder Gras gemäht hat, als es noch keine Maschinen gab dafür. Die Hippe oder die Sense ist auch ein Zeichen für den Tod, genauso wie das Stundenglas, wie so eine Eieruhr, weißt du, wo der Sand einer bestimmten Zeit durchrinnt und das soll dann heißen, irgendwann ist für jeden die Zeit abgelaufen. Frau Rauch sagte, lächelnd, um ihren Einwand nicht so nach Vorwurf klingen zu lassen, aber, Herr Frohnstädter, so ein ernstes Thema bei so einem schönen Ausflug für so junge Kinder. Ihr Mann wandte sich an sie. Vergiss nicht, Erna, wir haben sie durch unser Lied darauf gebracht. Es trat eine Pause im Gespräch ein und das freute den alten Mann, weil er sich nun wieder auf die Frage konzentrieren konnte, was er mit dem Mann rechts neben sich machen sollte. Einfach nichts tun? Nicht erkennen lassen, was er entdeckt hatte? Das war vielleicht das Vernünftigste. Aber konnte es nicht sein, dass die Polizei vielleicht doch noch irgendwo an dieser Straße stand? Vielleicht in Lauterbach? Und da bestand die Gefahr, dass der Kerl einen von ihnen als Geisel nahm, um freien Abzug zu erpressen. Am Ende eins der Kinder. Oder dass er einfach schoss und ein wilder Kugelwechsel sie alle in Gefahr brachte. Außerdem, selbst wenn keine Polizei kam, es widerstrebte ihn Karl-Heinz Frohnstädter und seinen Gerechtigkeitssinn, den Verbrecher einfach davonkommen zu lassen. Er musste ihm die Pistole wegnehmen. Das war natürlich schwierig. Er war selbst unbewaffnet und in seinem Alter bei einem Handgemenge hoffnungslos unterlegen. Aber je länger er nachdachte, desto klarer wurde ihm, er konnte die Nachteile durch zwei Vorteile ausgleichen. Erstens ahnte der Kerl nicht, dass sein alter Nachbar von der Pistole wusste. Und das bedeutete, er konnte den Überraschungseffekt nutzen. Und zweitens konnte er eine List anwenden, die er sich in Ruhe ausdenken konnte, während sein Gegner nur auf seine Kraft und die Waffe vertrauen musste. Und diese List nahm langsam in Frohnstädters Kopf Gestalt an. Vor einiger Zeit, noch vor ein paar Jahren etwa, hätte er sich auf derlei Abenteuer nicht eingelassen. Er hätte viel zu viel Angst gehabt. Aber die Stimmung, in der er heute durch den Rückblick auf sein Leben gekommen war, gab ihm eine ganz ungewöhnliche Ruhe. Natürlich war er nicht ohne Beklemmung bei dem Gedanken an das, was er vorhatte. Sein Herz machte sich auch wieder bemerkbar. Aber eine unerklärliche Leichtigkeit ließ ihn über allen Bedenken schweben, so wie er vorher über seine eigene Geschichte geschwebt war und dabei zufrieden und gelassen geworden war. Alle Angst, nun vielleicht nicht alle, aber die meiste, war wie weggeblasen, doch er würde es wagen. Nachdem es etwas langsamer bergauf gegangen war, wurde die Straße im Wald nun eben und die Pferde trabten. Ohne Vorwarnung beugte sich Karl-Heinz nach rechts über den Schoß des jungen Mannes und rief: Da, ein Fuchs! Alle blickten dahin, wohin der Alte mit der Linken zeigte. Dabei bemerkte niemand, auch der junge Mann nicht, dass er mit der Rechten nach der Jute-Tasche tastete, die zwischen ihnen eingeklemmt war. Er fand den Rand, fuhr mit der Hand hinein und fasste die Waffe. Um sie herausziehen zu können, musste er sich wieder zurückbeugen. Wo? Riefen die Kinder, und die Tochter von gegenüber stellte fest: Ich sehe keinen Fuchs. Ich auch nicht, lächelte Frohnstädter, richtete sich ein wenig auf und schleuderte die Pistole auf der anderen Seite ins Gebüsch. Was war das? Fragte Herr Rauch und drückte damit aus, was alle anderen auch gern wussten. Nur der falsche Herr Meier wusste, was es war. Aber er wusste nicht, wie er reagieren sollte. Seine Augen blitzten den Alten verwirrt und zornig an. Der legte den Finger auf den Mund, um anzudeuten, Meier täte gut daran, still zu sein. Ach, nichts weiter, sagte Frohnstädter lächelnd zu den anderen Fahrgästen. Wie wär's mit einem neuen Lied? Vielleicht, wem Gott will, rechte Gunst erweisen und schickt er in die weite Welt. Der Räuber schien für einige Sekunden mit dem Gedanken zu spielen, abzuspringen und die Pistole zurückzuholen. Aber dann sah er ein, dass das keinen Erfolg versprach. Die Kutsche fuhr ziemlich schnell, sodass es gefährlich war, abzuspringen. Und außerdem war die Pistole irgendwo im Gebüsch gelandet, nun schon weit hinter ihm. Es würde Stunden dauern, um sie zu finden, wenn das überhaupt möglich war. Das Sängerpaar hatte den Vorfall inzwischen vergessen und sang fröhlich ein Volkslied nach dem anderen. Die Tochter fummelte an ihrem Handy herum. Anscheinend fand sie so eine Kutschfahrt durch den Wald ideal, um ein elektronisches Spiel zu machen. Und Tanja sagte: Ich will auch einen Fuchs sehen, Uropa. Guckst du mal, ob du noch einen findest? Jetzt ging es wieder bergauf. Wir gehen jetzt wieder, fahren jetzt wieder bergauf und fahren langsamer. Da kannst du mal darauf achten, ob du in den Bäumen ein Eichhörnchen siehst. Am obersten Punkt der Steigung hielt die Kutsche an. So, wir können gönnen unseren beiden da vorne mal eine kleine Pause, sagte der Kutscher. Leider gibt es hier keine Schenke mit einem Postillion. Wenn die Herrschaften vielleicht mal hinter den Büschen verschwinden möchten, ich schlage vor, die Herren rechts und die Damen links. Alle stiegen aus. Frohnstädter und der falsche Herr Meier suchten das Gespräch, ohne von den anderen gehört zu werden. Das zahle ich dir heim, Alter, zischte der Verbrecher. Sie sollten sich ganz still verhalten, mit uns kommen und sich in Lauterbach der Polizei stellen, riet Herr Frohnstädter. Sie haben doch keine Chance. Wir alle haben Sie gesehen und können Sie beschreiben. Ihre Beute wird wohl auch kaum ausreichen, sich damit ins Ausland abzusetzen. Sie werden mit Sicherheit geschnappt und... Tanja kam heran, unterbrach ihn. O Opa, warum halten wir denn hier? Na, falls du mal musst, es gibt ja hier kein Klo, aber reichlich Büsche, da hinter denen du dich verstecken kannst. Ach so, ja gut. Und sie verschwand. Sie werden mit Sicherheit geschnappt und verurteilt. Wie wollen Sie verhindern, dass ich Sie anzeige? Indem Sie mich mit einem Knüppel erschlagen? Und dann noch alle sieben anderen, die Sie beobachtet haben? Falls Sie sich das gefallen lassen. Nein, nein, Sie tun sich selbst einen Gefallen, wenn Sie sie stellen. Noch ist kein Mensch zu Schaden gekommen. Oder haben Sie etwa in der Bank jemanden? Der Mann schüttelte den Kopf. Karl-Heinz Frohnstädter registrierte erfreut, dass sich so etwas wie Resignation im Gesicht seines Gegenüber abzuzeichnen schien. Stellen Sie sich, ich verspreche Ihnen, dass ich vor Gericht ein gutes Wort für Sie einlegen werde. Schließlich haben Sie uns in der Kutsche ja nicht verbrecherisch behandelt. Kaum merklich nickte der falsche Herr Meier. Der Kutscher rief, alle kamen heran und die Kinder waren schon oben. Herr Meier hielt den Alten an der Schulter fest. Der drehte sich zu ihm um, zunächst erschrocken, weil er fürchtete, der andere wolle vielleicht doch auf ihn losgehen. aber der hielt ihm nur die Jutetasche mit dem Geld hin. Hier, nehmen Sie, damit es auch glaubhaft ist, dass ich die Sache bereue. Vornstetter nickte, nahm die Tasche und stemmte sich die hohen Stufen hinauf, wobei ihm der falsche Herr Meier sogar half. Die Kutsche fuhr in Lauterbach ein, Ehepaar Rauch sang immer noch Sommer- und Wanderlieder. Eine überraschend große Zahl Menschen stand da, wo die Kutsche hielt, Vornstetters Nachkommenschaft mit einigen Freunden, vom Greis bis zum Säugling, 29 Personen. Als das Geburtstagskind ausstieg, wurde es von allen umarmt und beglückwünscht. Mitten im Trubel rief Vornstetter, ach Uwe, ach nein, das war ja Hannas anderer Schwiegersohn, schrecklich, wenn man sich schon Mühe hat, die Mitglieder der eigenen Familie zu sortieren. Ernst, würdest du mir einen Gefallen tun? Natürlich gern. Bring doch bitte diesen jungen Mann, der vielleicht Meier heißt, vielleicht auch ganz anders, mit deinem Auto zur Polizei. Er möchte sich dort melden und nimm diesen Beutel mit. Vorsicht, da ist viel Geld drin. Ernst sah ihn an, als habe er ihn gebeten, zum Mond zu fahren. Ah ja, und sag ihnen, sie sollen im Wald nach einer Pistole suchen. Auf dem ebenen Stück, nachdem man vom höchsten Punkt heruntergekommen ist, stehen rechts drei Birken. So etwa 50 Meter weiter müsste das Ding im Gebüsch liegen. Kannst du dir das merken? Also, ich denke schon. Die beiden Männer stiegen ins Auto und fuhren los. Eine halbe Stunde später war die Geburtstagsgesellschaft im Restaurant versammelt. Lydia ergriff das Wort. Hört mal alle her. Darf ich um Ruhe bitten? Es dauert noch etwas, bis das Essen beginnen soll. Wir möchten die Zeit nutzen, um einige Bilder von Opas Leben an die Leinwand zu werfen. Uwe, machst du bitte mal die Vorhänge zu. Aber vorher wollen wir noch ein Lied singen, eins von Opas Lieblingsliedern. Da liegen Zettel, darauf haben wir es vervielfältigt. Arne, verteilst du sie mal? Bei dir, Jesu, will ich bleiben. Agnes begleitet uns am Klavier. Das Baby begann sich bemerkbar zu machen. Sonja, mit 16, das jüngste von Karl-Heinz Vornstetters Enkelkindern, fragte, kann ich ihm das Fläschchen geben? Das Angebot wurde dankbar angenommen. Sonja ging mit dem Baby in einen Nebenraum, den die Wirtin ihr zeigte, und Tanja begleitete sie. Agnes machte ein kleines Vorspiel und dann sangen sie. Diesmal war der Schmerz stärker, der Karl-Heinz durch die Brust schoss. Er lehnte sich zurück und atmete bewusst ruhig, während die anderen kräftig sangen. Die zweite Strophe versuchte er leise mitzusingen. Könnte ich's irgend besser haben als bei dir? Aber es ging nicht. So hörte er nur zu. Nachdem die dritte Strophe gesungen war, rief Hanna laut, wartet mal! Und zu ihrem Vater sagte, ist dir nicht gut, Vater? Du bist so bleich und du schwitzt. Lydia sagte, ich wollte sowieso nur drei Strophen singen lassen. Arne hat alle auf den Zettel geschrieben. Die anderen finde ich irgendwie unpassend. Alle hörten in der nun entstandenen Stille, wie das Geburtstagskind leise hauchte, bitte auch die anderen Strophen. Agnes spielte etwas zurückhaltender und die anderen sangen leiser, deines Winks bin ich gewärtig, auch des Rufs aus dieser Welt, denn der ist zum Sterben fertig, der sich Leben zu dir hält. Der alte Herr Vornstetter rutschte auf seinem Stuhl zusammen, alle bemerkten es und hörten auf zu singen. Tochter und Enkel eilten herbei und halfen ihm, sich hinzulegen. Uwe hatte schon das Handy am Ohr, um den Notarzt zu rufen. Hanna murmelte, es war wohl doch zu viel für ihn, diese lange Fahrt. Und vor allem die Aufregung mit der Verbrecherjagd, ergänzte Ernst, der vor wenigen Minuten eingetroffen war. Was denn für eine Verbrecherjagd? Wovon redest du? Was ist denn passiert? Ernst berichtete in Kürze, was er erfahren hatte. Das allgemeine Erschrecken äußerte sich aber nur in leisen Ausrufen und Kopfschütteln, um Opa zur Ruhe kommen zu lassen. Als der Notarzt kam, untersuchte er ihn kurz und ließ dann den Krankenwagen kommen, der ihn in die Klinik bringen sollte. Kurze Zeit später war der da. Die Sanitäter, die ihn in den Krankenwagen schoben, waren in respektvoller Entfernung von einem Pulk trauriger Menschen umgeben. Der Wirt sagte auf Lydias Frage, das Essen könne um 20 Minuten verschoben werden. Als alle wieder in den Saal gingen, blieb Alexander im Flur stehen und starrte wie gebannt auf die alten landwirtschaftlichen Geräte, die als rustikaler Schmuck an den Wänden des Eingangsbereiches hingen. Da traf ihn etwas Leichtes am Kopf, schreckte ihn aus seinen Gedanken auf. Es war ein Papierflieger, den Tanja aus einem der Liederzettel gefaltet hatte. »Lass das«, knurrte Alexander unwillig. »Was ist denn los?«, fragte Tanja. »Warum sind denn alle auf einmal so still?« »Hast du das nicht mitgekriegt? Sie haben Opa ins Krankenhaus gebracht.« Tanja schwieg erschreckt. Hanna streckte den Kopf aus der Saaltür. »Kommt rein, ihr beiden!« »Da, Oma, guck!« Alexander zeigte auf die Wand. Eine Sense, na und? Das ist eine Hippe, ein Zeichen für den Tod. Unsinn, das ist ein Gartenwerkzeug, wie es früher in jedem Haushalt gebraucht wurde. Kommt, was liegt denn da? Sie bückte sich nach dem Papierflieger und hob ihn auf. Ihr Blick fiel auf die letzte Liedzeile, die auf der rechten Tragfläche zu lesen war. Wird mein Auge dunkler, trüber, dann erleuchte mein Geist, dass ich fröhlich ziehe hinüber, wie man nach der Heimat reist. Amen, murmelte Hannah. Es gab sehr viel zu tun, als Paul und Gesine Krämer mit ihrem Töchterchen Annika in das alte Haus zogen. Alles musste renoviert werden, tapeziert und gestrichen, der völlig verwilderte Garten musste ansehnlicher werden und so weiter. Aber Ende Juni war das meiste geschafft und Gesine Krämer hatte nur noch zwei Stichworte auf ihrem Merkzettel stehen, die noch nicht durchgestrichen waren. Rasenmäher kaufen und Gemeinde suchen. Da der Sonntag nahte, rückte das letzte Stichwort auf den vorletzten Platz. Krämers hatten sich erkundigt, in der Nähe, nur 10 Minuten mit dem Auto, sollte es eine christliche Gemeinde geben. Annika wollte ihren Hasen im Garten freilassen und aufpassen, dass er sich nicht verlief. Da das Mädchen schon 7 war, durfte man ihr zutrauen, dass das auch gelang. Also machten Paul und Gesine sich auf, fanden die beschriebene Kirche, parkten am Straßenrand, wo schon erstaunlich viele Autos standen, und näherten sich dem Gebäude. Am Eingang stand ein Herr, knapp 50, mit einem dünnen Schnauzbärtchen und Glatze, in gut sitzendem Anzug, dunkelblau mit hellblauem Hemd und blaugrau gestreifter Krawatte. Er kam auf das Ehepaar Krämer zu, rief ihm schon aus 3 Meter Entfernung »Guten Morgen und herzlich willkommen« zu und streckte erst ihr, dann ihm die Hand entgegen. »Sind Sie neu hier? Ich freue mich, dass Sie gekommen sind und hoffe, dass Sie sich in unserer Gemeinde wohlfühlen.« Überrascht von so viel Herzlichkeit schüttelten die beiden dem Mann die Hand und folgten dann den anderen Kirchenbesuchern ins Innere des modernen Gebäudes. In einer der hinteren Reihen, schließlich waren sie fremd hier und konnten darum unmöglich nach vorne gehen, fanden sie Platz. Es muss zur Schande der beiden gesagt werden, dass sie nicht viel vom Gottesdienst und von der Predigt behalten hatten, als sie nach einer guten Stunde wieder nach Hause fuhren. Das mag auch an der etwas langatmigen Predigt gelegen haben oder daran, dass sie sich in der neuen Umgebung viel umsahen, statt konzentriert zuzuhören. Vielleicht auch daran, dass ihnen die Müdigkeit nach den anstrengenden Renovierungsarbeiten noch in den Knochen steckte. Vielleicht war es auch die Summe all dieser 3 Faktoren. Eins aber war besonders Gesine eindrücklich gewesen. Der Herr, der sie am Eingang gegrüßt hatte, es war nicht der Pastor, hatte innerhalb der Liturgie einen Bibeltext aus dem 2. Korintherbrief gelesen. Gesine hatte nicht alles behalten, aber einiges. Wir erweisen uns als Diener Gottes, hatte Paulus den Korinthern geschrieben, in Geduld und Nöten, und dann wurde einiges aufgezählt, vor allem aber in Freundlichkeit. Das hatte Gesine sich gemerkt, weil der Mann am Eingang so freundlich gewesen war. Offenbar nahm der diese biblische Ermahnung zur Freundlichkeit ernst, und das fand Gesine vorbildlich. Am Montag, als Paul an der Arbeit war, beschloss Gesine, das letzte Stichwort von ihrem Zettel zu streichen. Ein Rasenmäher musste her. Ohne den war der Garten nicht in Ordnung zu bringen. Annika wollte mitkommen. Also bestiegen sie ihren alten Mazda und fuhren in die Stadt. Wo es ein einschlägiges Geschäft gab, hatten sie sich beschreiben lassen. Aber sie fand keinen Parkplatz. Mehrmals umrundete Gesine das große Gebäude. Zwar gab es Hinweisschilder zu einem Parkhaus, aber das sollte 1200 Meter entfernt sein und die Strecke wollte Gesine nicht gern mit einem neu gekauften Rasenmäher zurücklegen. Als sie zum 3. Mal das Kaufhaus umrundet hatte, bemerkte sie eine Lücke rechts am Straßenrand. Also hatte sich das Warten doch gelohnt. Jemand hatte seinen Parkplatz während ihrer letzten Runde verlassen. Sie hielt neben dem vor der Lücke stehenden Wagen an, um rückwärts hineinzufahren. In diesem Augenblick raste ein roter Sportwagen heran und brauste vorwärts in die Parklücke. Mit dem rechten Vorderrad stand er auf dem Bürgersteig. »Unverschämter Kerl«, ärgerte sich Gesine. »Der hat doch gesehen, dass ich zuerst da war. Eine Frechheit ist das.« Sie schaltete notgedrungen vom Rückwärtsgang wieder in den ersten und fuhr los. Annika kurbelte die Scheibe runter, rechts hinten, und rief, »Frecher Kerl!« »Sei still«, mahnte ihre Mutter, »sowas sollen Kinder nicht zu Erwachsenen sagen.« »Aber du hast selbst gesagt, dass er ein frecher Kerl ist.« »Ja, aber nur so, dass es nicht hören konnte«, murmelte Gesine. Nun also doch das Parkhaus. Eine gute halbe Stunde später standen sie in der Fachabteilung für Gartengeräte. Welche Überraschung! Der Verkäufer war der freundliche Herr an der Kirchentür von gestern. Guten Tag, grüßte Gesine und lächelte. Der Verkäufer lächelte zwar auch, aber Gesine merkte, dass er sie offenbar nicht wiedererkannte. Womit kann ich Ihnen dienen, gnädige Frau? Gesine Krämer hatte gemeint, der Ausdruck gnädige Frau sei längst aus dem deutschen Sprachschatz verschwunden, aber da musste sie sich wohl geirrt haben. Ich brauche einen Rasenmäher. Sehr wohl, sehr wohl. Elektrisch oder mit Benzinmotor vor allem, gibt es sie in unterschiedlicher Schnittbreite. Wir haben selbstverständlich auch solche, auf denen Sie sitzen können. Die müsste ich Ihnen dort hinten zeigen. Wenn Sie sich nicht die Mühe mit dem Benzinmotor machen wollen und einen elektrischen vorziehen, aber die Mühe mit dem Kabel scheuen. Also es gibt neuerdings auch Modelle mit einem Akku. Allerdings hat es sich bewährt, der Mann redete und redete und redete, viel mehr als gestern in der Kirche. Und Gesine war bald völlig verwirrt von den technischen Einzelheiten. Zumal Annika ihr dauernd am Ärmel zupfte und ihr etwas sagen wollte, aber Gesine schüttelte sie ab und versuchte, sich auf die fachliche Belehrung über die Kunst des Rasenmähens zu konzentrieren. Es dauerte lange, aber endlich hatten sie sich für ein Modell entschieden. Der Verkäufer eilte zur Kasse, um eine Garantiekarte auszufüllen. Endlich hatte Frau Krämer Zeit, sich ihrer Tochter zu widmen. Ich habe dir doch schon oft gesagt, Annika, du sollst nicht unterbrechen, wenn Erwachsene sich unterhalten. Aber ich wollte dir doch nur sagen, der war's. Ja, ich weiß es doch längst, das war der Mann in der Kirche. Auf einmal stockte sie. Aber woher weißt du das? Du warst doch gar nicht dabei. Nein, ich meine doch, das war der Mann in dem roten Flitzer, der uns den Parkplatz weggenommen hat. Was? Der war das? Du musst dich irren. Nein, Mama, ich weiß ganz genau, der war's. Gesine Krämer war tief enttäuscht. Kann das sein, dass Menschen überaus freundlich sind zu denen, denen sie sich verpflichtet fühlen oder denen sie etwas verkaufen wollen, oder gegenüber Unbekannten sind sie selbstsüchtig? Wenn sie nicht erkannt werden, zeigen sie ihr wahres Gesicht, aber wo es ihnen Achtung einbringt, da verbergen sie es hinter einer freundlichen Maske. Oder gelten die biblischen Ermahnungen nur in der Kirche und ihrem näheren Umfeld? Mutter und Tochter gingen dem Verkäufer nach zur Kasse. Gesine zahlte mit der EC-Karte und, ja, und jetzt? Der Verkäufer sagte, ich helfe Ihnen gern, den Rasenmäher in Ihr Auto zu bringen. Es ist ja nicht leicht für eine Frau. Wo steht denn Ihr Auto? Also, unten an der Straße hatte ich einen Platz bis, alles klar, ich helfe Ihnen selbstverständlich, stets zu Diensten, wie man so sagt. Er schaut auf den Zettel, Frau Krämer, ich bringe Ihnen das Gerät zu Ihrem Wagen und lade es Ihnen in den Kofferraum. Na schön, dachte Gesine und begann heimlich zu schmunzeln. Es dauerte etwa 5 Minuten, bis die 3 Personen bloß Rasenmäher mit Hilfe des Aufzugs vor den Eingang kamen. Hier, rechts oder links, fragte der Verkäufer nun schon ein wenig außer Atem. Rechts, bitte, antwortete Gesine. Gerade hier, wo der rote Sportwagen steht, da hätte ich jetzt fast einen Parkplatz gehabt. Aber gerade als ich rückwärts einparken wollte, setzte sich dieser freche Kerl dahin. Leute gibt's, man soll das kaum glauben. Also musste ich ins Parkhaus fahren. Der Mann starrte sie an. Sein Kopf wurde fast so rot wie sein Sportwagen und der neue Rasenmäher. Ist was? Fragte Gesine scheinheilig. Oh, ist es Ihnen zu weit zum Parkhaus? Naja, dann muss ich wohl... Nein, 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 mache ich natürlich, stotterte der Verkäufer. Es wäre eine Zumutung für eine Frau. Gehen wir. Ja, ja, sagte Gesine, es gibt so manche Zumutung. Tut mir leid, dass Sie sich nun so bemühen müssen. Bedanken Sie sich bei diesem frechen Kerl da mit dem roten Sportwagen. Annika schien langsam zu begreifen, was hier vorging und hatte ihren Spaß daran. Sie ließ sich aber nichts anmerken. Es wurde noch viel schlimmer. Im Parkhaus angekommen, stellten sie fest, dass der Aufzug außer Betrieb war. So musste der schwere Rasenmäher die enge Treppe hinaufgeschleppt werden. Gesine bot sich an zu helfen, sie fasste am Griff an und der Mann musste das schwere Ende nehmen. Keuchend und ziemlich erschöpft kamen sie bei Krämers alten Mazda an und wuchteten das Ding in den Kofferraum, nachdem der Griffbügel umgeklappt war. Ich danke Ihnen sehr, sagte Gesine freundlich. Bitte, keuchte der Mann ohne weiteren Zusatz. Es ist doch schön, dass es noch freundliche Menschen gibt, fuhr Gesine fort. Oft sind das die, die sich nach der Bibel richten, wo gesagt wird, dass wir freundlich sein sollen. Eine Art Übermut hatte Gesine gepackt, sodass sie nicht anders konnte, als fortzufahren. Wir sollen uns in allen Dingen als Diener Gottes erweisen, zum Beispiel durch unsere Freundlichkeit. Kennen Sie das Wort, das Paulus an die Korinther schrieb? Einige Augenblicke sah der Verkäufer seine Kundin an, verwirrt, verunsichert. Dann murmelte er, ja, das kenne ich. So, Sie offenbar auch. Ja, ich auch. Erst gestern habe ich es in der Kirche gehört. Schade, dass viele das Wort Gottes heute nicht mehr kennen oder nicht beherzigen. Wie viel einfacher hätten wir es doch gehabt, wenn zum Beispiel der Mann mit dem roten Sportwagen in der Kirche gewesen wäre und die Ermahnung, na, lassen wir das. Also nochmals vielen Dank. Ich danke für den Einkauf, murmelte der Mann, und dann war er auch schon verschwunden. Er war kaum außer Sicht. Da begann Annika laut zu prusten. Mutter und Tochter stiegen ein und mussten erst einmal gründlich lachen, ehe sie losfuhren. Es klingelte und Miriam Scholz öffnete. Draußen stand Simon, ihr Neffe, 12 Jahre alt, fast 13. Sein Gesicht war tränenüberströmt und er blickte seine Tante nur aus nassen Augen wortlos an. »Simon, was ist denn? Hast du dir wehgetan? Ist zu Hause etwas passiert?« Auch jetzt sagte der Junge nichts, deutete noch nicht einmal durch Nicken oder Kopfschütteln ein Ja oder Nein an. »Na komm erst mal rein.« Sie öffnete die Tür weit und Simon trottete an ihr vorbei ins Haus. Ohne dazu aufgefordert zu werden, setzte er sich in der Küche auf einen Stuhl. Tante Miriam nahm ihm gegenüber Platz und schaute ihn an. Nach einigen Augenblicken fragte sie noch einmal, »Was ist los, Simon? Du musst es mir sagen, wenn ich dir helfen soll.« Aber der Junge brachte nur ein »Ich, Papa« hervor und schwieg dann, brach aber nicht wieder in Tränen aus. Da kam Miriam Scholz auf eine Idee. »Ist es, weil Papa wieder heiraten will?« Simon nickte. »Du weißt es wohl schon. Ja, vor 2 Tagen oder so hat dein Papa es mir gesagt. Mir hat er es erst vorhin gesagt. Und das macht dich traurig?« Simon, der den Kopf gesenkt hatte, blickte auf. »Traurig, nicht wütend!« Seine Tante reichte über den Tisch hinüber und legte die Hand auf Simons Arm. »Ich verstehe, dass du das nicht so leicht akzeptieren kannst, Simon. Eine Mutter ist nicht zu ersetzen und deine Mutter, meine Schwester, schon gar nicht. Aber sieh mal, sie ist nun schon fast 2 Jahre tot. Da kann man doch auch verstehen, dass dein Papa nicht länger allein bleiben will.« »Er ist doch nicht allein, ich bin doch da.« »Ja, sicher, aber... Und Frau Moser kocht und macht sauber und so.« »Frau Moser besorgt den Haushalt, ja, aber eine Ehefrau ist ja nun noch was anderes als eine Haushälterin.« Jetzt schwiegen sie beide wieder. Endlich fragte Miriam, »Weiß Papa, dass du hier bist?« Als Antwort kam nur ein Achselzucken. »Dann solltest du jetzt wieder zurückgehen. Ich kann dich auch gerne mit dem Auto bringen, wenn du möchtest.« »Kann ich nicht bei dir bleiben?« »Könntest in Sabines Zimmer schlafen, das steht ja leer, seit sie zum Studium ausgezogen ist, aber morgen musst du ja wieder in die Schule. Es sind Ferien. Ach so. Onkel Bodo ist auf einer Geschäftsreise in Frankreich. Gut, also wenn du dann da bist, habe ich wenigstens einen Mann im Haus.« Sie lächelte, aber das spiegelte sie nicht in Simons Gesicht. »Ich rufe deinen Papa an, damit er sich keine Sorgen macht.« Sie ging hinaus und kam erst nach 20 Minuten wieder. »Dein Papa sagt, es tut ihm so leid, dass dich das alles so traurig macht oder wütend. Du sollst doch wieder zurückkommen und dann würdet ihr in Ruhe über alles reden.« »Wozu denn noch reden? Er lässt sich ja doch nicht davon abbringen, diese fremde Frau zu heiraten.« »Na schön, du kannst erst mal hierbleiben bis morgen und dann sehen wir weiter, okay?« Simon nickte. »Und morgen können wir gemeinsam was unternehmen, damit du auf andere Gedanken kommst. Wo Onkel Bodo nicht da ist, da kann ich mir Zeit dafür nehmen. Einverstanden?« »Morgen muss ich aber zum Geigenunterricht.« »Ach so, ja, den liebst du ja und lässt ihn nie ausfallen.« »Und am Abend ist ein Konzert. Frau Zink hat gesagt, ist das deine Geigenlehrerin?« »Ja, ja, die hat gesagt, das würde schön und ich sollte doch Papa fragen, ob er mit mir hingeht. Gehst du mit mir hin? Violine und Klavier im Saal der Musikschule.« »Ja, mal sehen. Aber jetzt machen wir uns erstmal was zum Abendessen. Hilfst du mir? Geschirr ist da im Schrank.« Onkel Bodo war wieder zurückgekommen, jetzt saßen sie beim Frühstückstisch. »Kannst du nicht Papa sagen, dass er die Frau nicht heiraten soll, Onkel Bodo?« Der schüttelte den Kopf. »Nein, Simon, das kann ich nicht. Das muss er selbst entscheiden. Außerdem, du kennst doch Papas Freundin gar nicht, wenn ich es richtig verstanden habe. Vielleicht ist sie ja ganz nett. Aber es ist nicht Mama.« »Ja, natürlich nicht. Aber wie ich deinen Papa kenne, bringt er bestimmt nicht eine Frau ins Haus, die nicht zu euch passt.« Simon antwortete nicht, widmete sich nur seinem Marmeladenbrot. Sein Onkel dachte, es sei gut, auf ein anderes Thema zu sprechen zu kommen. So, du warst gestern mit deiner Tante in einem Konzert? Ja, Simon schaute auf. Der Mann hat auf Papas Geige gespielt. Wirklich? Bodo Scholz lächelte. Woher weißt du denn das? Ich hab's gehört. Sein Onkel lächelte noch mehr. Na ja, ich glaube, Geigen klingen alle ähnlich. Aber es kann natürlich sein, dass es eine war, die aus Papas Geigenbauerwerkstatt kam. Geigen klingen überhaupt nicht alle gleich. Ich kann genau hören, welche Geige Papa gemacht hat. Ja, denn Papa ist nicht der einzige gute Geigenbauer. Es gibt auch noch andere, die gute Instrumente machen. Ich sag ja nicht, dass andere schlecht sind, aber sie sind eben anders. Papas Geigen sind was Besonderes. Und die gestern, die habe ich ganz genau wiedererkannt. Ich war nämlich der Erste, der drauf gespielt hat, als sie fertig war. Ich durfte sogar die Saiten aufziehen. Und auch sonst habe ich Papa geholfen, zum Beispiel, als er den Lack gekocht hat. Früher hat er seine Geigen immer selbst eingespielt, aber seit ich spielen kann, lässt er das mich oft machen. Er setzt sich in eine Ecke und hört mir zu. So, so, murmelte Onkel Bodo, weil er dem Neffen nicht widersprechen wollte. Aber es war ihm klar, dass der Junge sich das nur einbildete. Du spielst für dein Alter schon sehr gut Geige, habe ich gehört. Ja, ich war gestern mit Sabines Geige im Unterricht. Die hat nicht so einen schönen Klang. Nicht? War aber nicht billig. Na, zum Üben geht's aber. Tante Miriam sagte, Simon hat schon gestern nach dem Konzert behauptet, er kennt die Geige am Klang. Sie zog dabei die Augenbrauen hoch, um ihrem Mann anzudeuten, dass sie das auch nicht glaubte. Plötzlich stand Simon auf, öffnete das Fenster und lauschte hinaus. Was ist? Fragte sein Onkel. Psst, seid mal still! Nach einigen Augenblicken schloss er das Fenster wieder, setzte sich auf seinen Stuhl und sagte, Ass, Gess und Ess. Hä? Simon biss in sein Brot. Na, die Glocken. Bei uns kann man sie nicht hören, aber hier hört man sie gut. Sie klingen in Ass, Gess und Ess. Woher weißt du das? Steht das irgendwo? Nee, ich hab's gehört. Die beiden Erwachsenen sahen sich verblüfft an. Dann stand Miriam auf, ging zum Klavier und schlug drei Töne an, die Simon genannt hatte. Bodo öffnete das Fenster wieder, damit die Glocken zu hören waren. Die Töne stimmten mit denen vom Klavier überein. Wieder sahen sich Bodo und Miriam an, lächelten und setzten sich wieder. Dann die Miriam strich Simon über den Kopf und murmelte, vielleicht hast du ja doch recht und das war wirklich eine Geige von deinem Papa. Nicht eine Geige, irgendeine, sondern eine ganz bestimmte, die, auf der ich gespielt habe. Sie war besonders gut. Papa konnte sie für viel Geld verkaufen. Ich wusste nur nicht an wen. Jetzt weiß ich's. Bodo war noch skeptisch. Nun, da kann man ja nie sicher sein. Es gibt viele zigtausend Geigen. Vielleicht ist da eine dabei, die genauso klingt. Simon blinzelte. Na ja, vielleicht, keine Ahnung. Ich kenne ja nicht alle Geigen auf der Welt. Aber ich glaube, die gestern, das war die von Papa. Setz dich doch, sagte Hendrik Freiberger und wischte einige Hobelspäne von einem alten Stuhl, der seinem Aussehen nach schon viele Jahre hier in der Werkstatt stehen musste. Wenn es dir recht ist, dass Simon einige Tage bei mir bleibt, dann muss ich einiges von seinen Sachen holen. Ja, das ist mir recht. Ich glaube, es tut ihm gut. Vielen Dank, dass du ihn unter deine Fittiche nimmst. Ich denke, er hat Vertrauen zu dir, auch weil du deiner Schwester so ähnlich bist. Natürlich will ich nicht Simons Wunsch erfüllen, beteuerte Miriam. Er will, dass ich dich überrede, die fremde Frau, wie er sich ausdrückt, nicht zu heiraten. Im Gegenteil, ich freue mich für dich, dass du jemanden gefunden hast. Du bist noch zu jung, um allein zu bleiben. Aber ein Kind versteht das schwer. Ja, Simon ist sehr sensibel. Ich weiß, dass ihn der Verlust seiner Mutter immer noch sehr schmerzt. Aber kann ich deshalb... Hendrik machte eine Bewegung mit der Hand, statt den Satz zu Ende zu sprechen. Wie hast du sie kennengelernt? Eine Kundin, vor einem guten Jahr hat sie eine Geige gekauft, ein sehr wertvolles Stück. Vor ein paar Wochen war sie wieder da, tief traurig, weil ihr die Geige gestohlen worden war. Sie war natürlich versichert, aber der Fall ist noch nicht ganz klar. Das Instrument lag in ihrem Auto und das Auto ist samt Inhalt gestohlen worden, wobei die Geige doppelt so viel wert ist wie das alte Auto. Der materielle Verlust ist auch nicht das Schlimmste, selbst wenn sie alles ersetzt bekommt. Es ist ihr trotzdem schmerzlich, weil sie inzwischen schon so mit ihrem Instrument eins geworden war. Wollte sie bei dir ein neues kaufen? Zunächst einmal wollte ich sie fragen, ob ich ihr ein ähnliches leihen kann, weil einige Auftritte bevorstanden. Wir haben da viel geredet, erst gefachsimpelt und dann Persönliches und dann, naja, es hat gefunkt. Gratuliere dir und freue mich mit dir. Übrigens, die wertvolle Geige war das die, bei der Simon die Saiten aufgezogen hat und die er als Erste einspielen konnte? Ja, woher weißt du das? Er hat es mir erzählt und er behauptet, sie gehört zu haben. Bei einem Konzert vorgestern Abend. Er habe genau diese Geige am Klang erkannt, sagte er. Wirklich? Hendrik legte das Werkzeug weg, das er spielerisch in der Hand gedreht hatte. Das hat er behauptet? Ja, wir wollten es nicht glauben, Bodo und ich, aber dann sind wir doch überrascht gewesen, als er die Töne der Domglocke genau nennen konnte. Ja, er hat das absolute Gehör. Verblüffend. Das Konzert war im Saal der Musikschule, nicht wahr? Ich werde der Sache nachgehen. Vielleicht hat der Künstler wirklich meiner Freundin die Geige gestohlen oder hat sie von jemand bekommen, der sie gestohlen hat. Du nimmst die Sache ernst? Aber sicher, ich kenne doch meinen Sohn. Als Miriam Scholz an der Tür von Sabines Zimmer vorbeikam, in dem jetzt Simon wohnte, hörte sie ein Schluchzen. Sie klopfte leise. Das Schluchzen hörte auf. Nachdem sie noch einmal geklopft und einige Augenblicke gewartet hatte, öffnete sie und ging hinein. Simon lag im Bett, hatte sich schnell die Tränen abgewischt und sah ihr entgegen. »Hast du noch einen Wunsch, Simon? Vielleicht noch eine Tasse heißen Kakao?« »Nein, danke.« »Möchtest du, dass ich mit dir bete, Sabine, als sie noch jünger war, so wie du jetzt? Die wollte das manchmal, wenn sie irgendwelchen Kummer hatte.« Simon schüttelte den Kopf. »Wenn ich beten will, dann bete ich alleine.« »Gut.« Sie setzte sich auf den Rand des Bettes. »Weißt du, was mir heute durch den Kopf gegangen ist, heute Mittag beim Kochen? Ich dachte daran, dass du die Geige wieder erkannt hast, nur am Klang. Dein Papa, der sie gemacht hat, hätte sie sich auch erkannt. Aber du hast ja auch ein bisschen mit ihr gespielt. Ja, ja? Wer etwas gemacht hat, der kennt es auch genau. Gott hat uns gemacht. Darum kennt er uns auch. Genau. Unter vielen tausend Menschen kann er uns heraushören, wenn wir mit ihm reden. Er kennt uns persönlich, dich auch, und er gibt auf dich Acht. Simon sah sie mit großen Augen an. Das wollte ich dir nur sagen, ehe du mit ihm sprichst. So, und nur gute Nacht. Tante Miriam klopfte ihm freundschaftlich auf den Arm, stand auf und verließ das Zimmer. Als sie hinunter ins Wohnzimmer kam, legte ihr Mann gerade den Telefonhörer auf. »Interessante Neuigkeiten, Miriam. Hendrik hat gerade angerufen. Simon hat tatsächlich recht.« »Womit?« »Na, die Geige. Hendrik hat sich in der Musikschule erkundigt, wer neulich abends gespielt hat. Er ist dem nachgegangen, hat festgestellt, dass der Geiger wirklich das Instrument hat, das seiner Freundin gestohlen wurde. Der hat es für einen günstigen Preis gekauft, weil er merkte, dass es viel mehr wert war, als der Mann dafür haben wollte. Hendrik hat die Sache der Polizei übergeben. Sie hat den Dieb ausfindig gemacht und nun sieht es so aus, als würde er die Geige zurückbekommen, beziehungsweise seine Freundin. Ja, kaum zu glauben. Aber wahr. Und das alles, weil der Junge so gute Ohren hat. Sollten wir es ihm gleich erzählen? Na, vielleicht morgen. Lass ihn jetzt schlafen.« »Simon«, sagte Tante Miriam beim Frühstück, »heute ist es genau 2 Jahre her, dass deine Mama gestorben ist.« Simon nickte. »Möchtest du, dass wir heute Nachmittag zusammen zu ihrem Grab gehen?« »Ja«, antwortete Simon und schaute etwas unsicher, aber mit einem leichten Ausdruck der Freude auf seinem Gesicht. »Schön, dann machen wir das. Wir fahren in der Gärtnerei vorbei und holen uns ein paar Blumen, die du dann aufs Grab legen kannst, wenn du möchtest.« »Blumen? Ja, möchtest du nicht?« Simon leckte sich Marmelade vom Finger. »Ich weiß nicht, Blumen kannst du ja nicht sehen. Soll ich ihr nicht besser was auf der Geige spielen?« Miriam Scholz holte schon Luft, um zu sagen, wenn seine verstorbene Mutter die Blumen nicht sehen könne, könne sie auch die Musik nicht hören. Aber sie sagte es nicht. In der Vorstellung ihres Neffen hatte Musik wohl eine ganz andere Macht im Himmel wahrgenommen zu werden als ein Blumenstrauß. »Eine gute Idee«, sagte sie darum. »Nimm Sabines Geige mit und dann spielst du am Grab ein Stück, das du auswendig kannst.« »Ja, vielleicht das Duett, das ich im Geigenunterricht geübt habe. Frau Zink hat die zweite Violinstimme gespielt. Das geht ja jetzt nicht, aber es klingt auch ganz gut, wenn ich nur die eine Stimme spiele.« So wurde es beschlossen. Als sie später im Auto saßen, um zum Friedhof zu fahren, meinte Miriam, »Ich habe deinem Papa erzählt, dass du die Geige an ihrem Klang erkannt hast. Er war gar nicht erstaunt, jedenfalls nicht so wie ich.« »Ja, Papa weiß viel über sowas. Er hat mir ja auch einiges erklärt, mit Obertönen und so, aber ich hab's vergessen. Jedenfalls können die Menschen ja auch die Stimmen anderer Menschen unterscheiden, auch nur am Klang.« »Ja, nicht nur die Menschen, auch die Tiere, die Hunde zum Beispiel hören genau, ob ihr Herrchen sie ruft oder ein Fremder. Oder die Schafe. Da fällt mir ein, was Jesus gesagt hat. So wie die Schafe die Stimme ihres Hirten erkennen und ihr folgen, so merken die Christen, wenn Jesus ihnen etwas sagen will und sie achten darauf.« Simon nickte, »ja, das stimmt.« Mirjam war nicht ganz klar, wie ernst ihr Neffe diese Antwort gemeint hatte. Sie parkten beim Friedhof. Simon nahm die Geige und sie gingen den Weg entlang, an dessen Ende das Grab lag. Plötzlich blieb Simon stehen. »Hörst du das?« Deine Tante blieb auch stehen, schon einen Schritt weiter. »Was?« »Da spielt jemand.« »Geige!« Sie lauschte. »Tatsächlich.« Beide gingen mit beschleunigten Schritten weiter. Als sie das Grab sehen konnten, hörte das Spiel auf. Simons Papa stand da und eine fremde Frau, die eine Geige in der Hand hielt. Sie kam näher. Hendrik Freiberger bemerkte sie und kam ihnen entgegen. »Hallo Simon, ich freue mich, dass du mit Tante Mirjam heute herkommst. Tag, Papa.« Sein Vater zeigte auf Sabines Geige in Simons Hand. »Möchtest du etwas im Grab spielen? Ich glaube, Mama würde sich im Himmel darüber freuen.« »Ich wusste nicht, dass du schon jemand gesucht hast, der spielt.« »Ich habe sie nicht gesucht, Simon. Das ist Julia, die ich heiraten will. Sie ist Geigerin und sie hat von sich aus den Vorschlag gemacht, dass sie am Grab einen Satz der Violinsonate von Bach spielen könnte.« »Ach so.« Ein Schatten fiel auf Simons Gesicht. Die Frau kam heran und sagte, »Du bist Simon, nicht wahr? Ich heiße Julia und Sie sind Frau Scholz.« Sie reichte beiden die Hand. Simon nahm sie zwar, blickte aber dabei unter sich. »Ich habe dir viel zu verdanken, Simon. Ich habe meine wertvolle und geliebte Geige zurück, weil du sie am Klang erkannt hast. Das war toll von dir. Herzlichen Dank.« »Bitte«, murmelte Simon. »Willst du auch am Grab ein Stück spielen?« Er nickte. Einige Augenblicke sagte niemand etwas, dann wandte Simon sich an seinen Vater. »Warum spielt sie für Mama? Sie kannte sie doch gar nicht.« Statt seines Vaters antwortete Julia selbst, »Das ist richtig, ich kannte deine Mama nicht, aber weil ich deinen Papa sehr lieb habe, glaube ich ihm jedes Wort, das er sagt. Und weil er mit großer Liebe von deiner Mama gesprochen hat, ist bei mir auch eine große Hochachtung ihr gegenüber entstanden und darum habe ich für sie gespielt. Und ein bisschen auch stellvertretend für deinen Papa, der zwar wunderbare Geigen bauen, aber nicht so gut darauf spielen kann.« Sie hatten sich während dieses Gespräches zum Grab hin bewegt und standen nun davor. In einiger Entfernung hielten sich drei Friedhofsbesucher auf, die von der Musik angelockt worden waren. »Was möchtest du denn spielen, Simon?« fragte sein Papa. »Ich kann am besten das Duett von Karl Stamitz, das ich mit Frau Zink geübt hatte. Ich habe die erste Geige gespielt und sie hat mich begleitet. Jetzt muss ich es halt alleine spielen.« Julia fragte, »Dieses?« und spielte ein paar Takte. Simon nickte, »Ja, ja, das kenne ich auch. Hast du etwas dagegen, wenn ich die zweite Violine dazu spiele?« Simon sah sie erst verwundert, dann etwas verlegen an und schüttelte den Kopf. »Nein, Sie können ruhig. Es klingt dann sicher besser.« Hendrik wollte ihn auffordern, »Du« zu Julia zu sagen. Die ahnte das und gab ihm einen Wink, das hatte noch Zeit. Sie stimmten ihre Instrumente. »Das ist die Geige von meiner Cousine Sabine«, erklärte Simon, »weil meine noch zu Hause ist. Die hier ist nicht so toll, aber auch nicht schlecht.« »Weißt du was«, sagte Julia, »die erste Stimme sollte am besten besetzt sein. Nimm du doch diese Geige, die dein Papa gemacht hat, und ich spiele die zweite Stimme dann auf Sabines Geige.« Simon blickte freudig überrascht, dann tauschten sie die Instrumente. Simon nickte mit dem Kopf und sie spielten. Die Musik klang hier im Freien nicht so schön wie in einem Raum, aber schön war es trotzdem. Hendrik Freiberger hatte in einer merkwürdigen Mischung aus Trauer und Freude Tränen in den Augen seine Schwägerin Mirjam reichte ihm ein Papiertaschentuch.
Herr Jesus Christus, wir sind immer wieder erstaunt, was du uns alles zu sagen hast, über uns selber auch, wenn wir in das Leben von anderen Menschen hineingucken. Und danke, dass du eine Stimme hast, die wir hören können. Danke, dass du uns kennst, weil du uns gemacht hast. Danke, dass wir uns geliebt fühlen dürfen und wissen, dass alles, was uns geschieht, nach einem Plan ist, den du in Liebe für uns dir ausgedacht hast. Danke, dass wir wieder neu darin gestärkt wurden und dass wir froh weitergehen können. Danke für diesen Abend, der uns deine Herrlichkeit wieder vor Augen gemalt hat. Segne unseren Schlaf, Herr. Segne dieses Haus, bewahre uns. Danke für dein Wort, Herr. Amen.